Es ist mein Gebetsanliegen, dass unsere Gottesdienste wirklich immer wieder ein Ort sind, wo unser Glaube gestärkt werden kann und wir ausgerüstet werden für das Leben und für all die Sachen, die uns im Leben widerfahren können. Wir alle sind so verschieden. Und da finde ich es ein grosses Geschenk, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder zur Ermutigung sein können. Ich habe euch schon gesagt, ich möchte heute Morgen mit euch ein kleines biblisches Buch in die Hand nehmen, das viele von euch vermutlich sehr gut kennen. Aber ich finde, es lohnt sich immer wieder anzuschauen und zu entdecken, was die biblischen Texte uns zu sagen haben. Und ich habe in der Vorbereitung wirklich gestaunt, wie es auch zu mir geredet hat. Es ist eigentlich nur eine kleine Geschichte von einer Frau. Nur gerade zwei Bücher in der Bibel sind einer Frau gewidmet. Zum einen der Jüdin Esther, die dann zur Königin von Persien wird und durch ihre Stellung und ihren Mut verhindert, dass das jüdische Volk vernichtet wird. Und das andere Buch, das ist das, was wir heute anschauen, ist das Buch von der Ruth, einer heidnischen Frau, die durch die Heirat mit einem einflussreichen Juden, Boas, einen Sohn bekommen hat, der dann Vorfahren war von David und somit auch im Stammbaum von Jesus Einlass gefunden hat. Und sie ist sogar explizit in Matthäus 1, Vers 5 im Stammbaum von Jesus erwähnt. An etwas, wo ich mich aus meiner Zeit an der Bibelschule für Berufstätige erinnere, ist gsi, wo wir darüber gelehrt worden sind, wie die Bibel als Ganzes entstanden ist. Der Prozess ist ja über Jahrhunderte passiert und geprägt worden von verschiedenen Kirchenvätern. Und im 4. und zum Teil im 5. Jahrhundert haben dann auf verschiedenen Konzilen festgelegt worden, welche Bücher jetzt in diesem Kanon sollen erzählt werden oder aufgenommen werden und welche Schriften sollen dazugehören und welche auch gute Schriften nicht sollen dazugehören. Sichtbar ist das für uns zum Teil heute noch, indem es Übersetzungen gibt, also Bibeln gibt, zum Teil auch Einheitsbibeln oder auch aus dem Katholischen ist es ganz stark, aber auch in gewissen Lutherbibeln hat es noch andere Bücher drin, als jetzt zum Beispiel in unserer Zwingli-Bibel oder auch in der neueren Übersetzung oder Hoffnung für alle fehlen die. Und das sind die sogenannten Apokryphen. Das sind so Bücher gewesen, wo es eben da auch, wo man dort mit dem gearbeitet hat und wo eben so in den einen haben sie es dann dazu genommen und die anderen Konzile haben sie gesagt, nein, die gehören nicht dazu. Und so ist das immer so ein Prozess gewesen. Dass jetzt aber die Geschichte von dieser Ruth in diesem Prozess nicht fallen gelassen worden ist, das finde ich eigentlich schon noch eindrücklich. Und es zeigt mir, wie Gottes lenkende Hand und sein Geist gegenwärtig gewesen sind. Ein Bibellehrer namens McGee schreibt, das Buch Ruth ist im Wesentlichen die Geschichte einer Frau und Gott hat sie dem Siegel seiner Zustimmung versehen, indem er sie in die göttliche Bibliothek aufnahm. Die Beschreibung und auch die Tatsache, dass wir die Bücher immer wieder in die Hand nehmen und dass es unser Leben berühren kann, bestätigt mir, dass Gott Ja sagt zu dieser menschlichen Auswahl. Und somit steht er auch zu dieser Geschichte von dieser Ruth. Und sie soll uns etwas lehren. Das Buch Ruth besteht nur aus 85 Vers. Das ist also weniger als ein grosser Psalm. Nämlich der 119, der 115 Vers hat. Und der Paul Kassel, ein zum Christentum konvertierter Jude aus dem 19. Jahrhundert sagt Folgendes über die Geschichte. Die Bedeutung und Schönheit der kurzen Erzählung kann nicht hoch genug geschätzt werden. Ob wir nun den Gedanken betrachten, den sie erfüllt, den historischen Wert, der sie kennzeichnet, oder die reine und anmutige Form, in die sie uns präsentiert wird. Auch wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen die Bibel als nicht so lesenswert empfinden und sie lieber andere Bücher konsumieren. Oder sie vielleicht sogar verachtet und über sie ja, negativ redet. Ja, was ist ein altes Buch? Was soll man denn da noch, was soll man denn da in diesen alten Geschichten noch finden? Es ist ja gar nicht so einfach, das Buch zu lesen. Aber ich bin auf eine Geschichte gestoßen, zeigt, dass vielleicht gerade auch das Buch ein Türöffner sein kann, dass sich Menschen wieder mehr mit der Bibel auseinandersetzen. Und zwar ist das Beispiel von Benjamin Franklin. Ich lese euch das gerade direkt vor. Der Liebreiz und die Schönheit des Buches zeigen sich sehr deutlich in einem Erlebnis, das von Benjamin Franklin, dem amerikanischen Staatsmann und Erfinder, berichtet wird. Als er eines Tages am französischen Hof diente, hörte er einige Aristokraten über die Bibel lästern, wie unwürdig sie sei, gelesen zu werden, und dass es ihr an Stil mangle und so weiter. Obwohl Franklin selber nicht gläubig war, hatte ihn seine Jugend in den amerikanischen Kolonien doch damit bekannt gemacht, wie was für hervorragende Literatur die Bibel doch ist. So beschloss er, diesen Menschen einen kleinen Streich zu spielen. Er schrieb das Buch Ruth ab und ersetzte alle Namen durch französische. Dann las er das Manuskript der versammelten Elite Frankreichs vor. Sie alle riefen aus, wie elegant und einfach der Stil seiner hervorragenden Geschichte sei. Charmant! Aber lieber Monsieur Franklin, wo haben Sie denn diesen Edelstein der Literatur gefunden? Er stammt aus dem Buch, das Sie so verachten, antwortete er. La Sainte Bible. An diesem Abend errötete einige Leute in Paris, so wie auch in unserem eigenen biblisch unkundigen Kultur viele erröten sollten, weil sie Gottes Wort vernachlässigen. Ich habe das ganz eine herzige Geschichte gefunden, wie man manchmal mit einem anderen Blickwinkel plötzlich das ganz anders kann hören. Genau. Das Buch Ruth hat eigentlich nicht offiziell einen Autor, den man gerade sieht, der hat es geschrieben. Aber die jüdische Tradition sagt eigentlich, dass man das Buch Ruth am Prophet Samuel, wo dann ja die nächsten zwei Bücher, die folgenden Bücher in der Bibel auch geschrieben hat, verfasst hat. Die Geschichte findet etwa 1100 bis 1150 vor Christus statt und sie beginnt eigentlich mit einer klassischen Migrationsgeschichte an. Das erste Kapitel erzählt so quasi die Vorgeschichte von der Ruth. Wir befinden uns in der Richterzeit, das Buch, das gerade vor der Ruth geschrieben ist. Und wir haben uns ja in diesem Jahr schon in einer Predigtserie intensiv auch mit dem Buch Richter auseinandergesetzt. Das Buch Richter endet mit folgendem Satz. Zu jener Zeit gab es noch keine Könige in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ich habe mir überlegt, das könnte man auch über das 21. Jahrhundert schreiben, oder? Und das ist eigentlich auch das, was Gott als Sünde bezeichnet, dass wir in dem Sinn einfach machen, was wir für gut befinden. Wir entscheiden, was in unseren Augen richtig ist. Wir brauchen keinen Gott mehr. Als ich das gelesen habe, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, das könnte auch in unsere aufgeklärte Zeit passen. Und auch wir Christen, die eigentlich nach Gott fragen, sind immer wieder herausgefordert. Suchen wir einfach, wie die orthodoxen Juden, möglichst genau das Gesetz einzuhalten und erachten dann das als richtig in unseren Augen. Was bedeutet es aber ganz praktisch in unserem Alltag, Gott als König zu haben, dass er regieren darf? Was ist seine Meinung in dieser Situation, in der ich jetzt gerade drin bin? Das ist viel schwieriger und fordert das eben immer wieder raus. Und ich habe euch vorher schon von Basics erzählt. Ich denke, das ist auch etwas von dem, was unser Herzensanliegen ist, auch für das Wochenende dann. Gott straft sein Volk in dieser Zeit immer wieder und hofft, dass er sie damit zu einer Umkehr, also zurück zu ihm, kann bewegen. Und so eine Strafe könnte auch die Hungersnot gewesen sein, die zur damaligen Zeit der Auslöser für diese Geschichte waren. Ich habe heute eine Tafel mitgebracht. Zuerst wollte ich das digital machen, aber ich habe dann beschlossen, nein, das machen wir nicht digital, das machen wir ganz klassisch früher. Ich tue euch das einfach vor zu aufkleben, wer darin vorkommt. Das geht schneller und einfacher, genau. Also für mich immer. Und wir werden da vorzuschauen, was für Menschen in dieser Geschichte vorkommen. Ja, das ist doch sehr gut. Hast du dies auch noch gesehen? Achtung, so. Ist gut, sehen Sie es auch? Ist noch gut? Super, danke vielmals. Und ihr seht, es ist nicht nur, ich habe nicht nur die Namen aufgeschrieben, sondern ich hoffe, ihr könnt es lesen, sondern auch gerade noch die Bedeutung von diesen Namen. Also was die Namen, weil in dieser Geschichte denke ich, die Namen, die diese Menschen hatten, die haben wirklich Bedeutung gehabt. Ihr werdet es dann merken. Also ja, genau. Also zuerst haben wir Bethlehem. Bethlehem ist Haus des Brotes. Es ist in Judäa, das ist Lobgesang. Die erste Person, die da vorkommt, ist der Elimelech. Sein Name heisst «Mein Gott ist König» und seine Frau, Nomi, heisst «Meine Wonne» oder «Die Liebliche». Es hat da verschiedene Bedeutungen. Genau. Und dazu möchte ich euch gerade aus dem ersten Kapitel von der Ruth ein paar Verse vorlesen, eben die Vorgeschichte. Zu der Zeit, als die Richter in Israel walteten, kam einmal eine Hungersnot über das Land. Da wanderte ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus, um eine Zeit lang im Gebiet der Moabiter als Fremdling zu leben. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Nomi und seine beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Sie kamen auch glücklich im Gebiet der Moabiter an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Nomis, sodass sie mit ihren beiden Söhnen allein zurückblieb. Diese nahmen sich dann moabitische Frauen, von denen die eine Orpa, die andere Ruth hieß. So wohnten sie dort etwa 10 Jahre lang. Als dann auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion, starben und die Frau, ihre beiden Söhne und ihren Mann beraubt, allein stand, machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf, um aus dem Gebiet der Moabiter in ihre Heimat zurückzukehren, denn sie hatte im Land der Moabiter in Erfahrung gebracht, dass der Herr sich seines Volkes gnädig angenommen und ihm wieder Brot gegeben habe. Jetzt haben wir da noch ein bisschen mehr Personen, die da noch dazukommen. Also, wir haben hier einerseits den Machlon. Ja. Hebst, oder kannst du mir den Zettel vorlesen? Also, der Machlon. Genau. Und der Kilian, der Machlon. Kannst du ihn von hinten drauf, das ist doppelseitig. Gut, ist gut. Ist nicht so tragisch. Das ist schon unsere Torpa. Genau. Der Kilian ist der Schwächliche und der Machlon ist der Kränkliche. Also, kein Wunder sind die gestorben, oder? Mit so einem Namen, also ich weiß auch nicht. Die Ruth ist die Freundin, Begleiterin, Freundin Gottes. Und Orpa ist die, jetzt muss ich nochmal schauen, die Rückenkehrende. Genau. Jetzt sind wir aber inzwischen schon in Moab. Jetzt kannst du mir das noch geschwind. Sie sind von Bethlehem, im Haus vom Brot und Lobgesang, sind sie nach Moab, am Ort vom Tod und von der Unfruchtbarkeit, weitergezogen. Und nachher, kannst du das auch aufhängen, sind sie wieder zurückgekommen, das haben wir jetzt auch schon gehört, zurück auf Bethlehem. Der einzige Grund, warum der Elimelech das Land Juden verlassen hat, war offensichtlich eine wirtschaftliche Not. Also wir können sagen, so ein klassischer Wirtschaftsflüchtling, sagen wir dem heute, oder? Also in der Schweiz kommt er wahrscheinlich kein Asyl über für das. Aber in Moab haben sie ihn aufgenommen. Genau. Juda war das verheißene Land, wo Gott verheißen hat, dass dort Milch und Honig fließt und dass die Menschen keinen Mangel haben müssen. Aber der Elimelech macht sich auf nach Moab. Warum gerade Moab? Wäre es nicht naheliegender gewesen, zu seinen Brüdern zu gehen, die auf der anderen Seite waren, auf der anderen Seite des Jordan, und dort Hilfe zu suchen? Moab, das ist das Land der Moabiter. Wer sind die Moabiter? Der Stammvater der Moabiter ist logisch der Moab. Und der Moab ist sowohl Enkel wie Sohn vom Lot, dem Neffen von Abraham. Töchter vom Lot, die haben ihren Vater betrunken gemacht, haben mit ihm geschlafen, sind beide schwanger geworden und die Ältere hat den Moab geboren. Darum sage ich Vater und Großvater gleichzeitig, oder? Und in diesem Land lässt sich jetzt der Elimelech nieder. Der Elimelech mit dem Namen mein Gott ist König. Ganz im Gegensatz zum Josef, der mit der Maria und Jesus geflohen ist, ihm auf Geheiß von Gott, wo Gott zu ihm sagt in der Nacht, gang auf Ägypten, bis die Gefahr vorbei ist, denke ich nicht, dass der Elimelech sich von Gott nach Moab führen lassen hat. Dass das eine Führung war, wo Gott gesagt hat, ich will, dass du jetzt nach Moab gehst. Das ist der Ort, wo ich dir gut tun werde. Ich habe den Eindruck, das war ein Entscheid, den Elimelech für sich gefällt hat. Ich habe keinen Beweis für das, aber so der Verlauf der Geschichte lässt das ein bisschen erahnen. Weil Gott hat nämlich in seinem Gesetz, und darum bin ich auch noch mal sicher, dass es kein Auftrag von Gott war, hat nämlich in seinem Gesetz bestimmt, dass man Moabiter bis in die 10. Generation nicht ins Volk Gottes aufnehmen soll. Also da war offensichtlich etwas auf dem Volk, wo Gott nicht einfach gesagt hat, das ist okay. Wir kennen ja alle Geschichte vom Lot und alles, was mit Sodom und Gomorra. Also da war wirklich ganz viel, wo Gott nicht gefallen hat. Und darum hat es da eine Begrenzung gegeben. Wir finden das im 5. Mose 23, Vers 3. Bei anderen Völkern ist das zum Beispiel nur bis in die 3. Generation gegangen. Aber bei den Moabiter bis in die 10. Und man kann davon ausgehen, dass Elimelech die 5 Bücher Mose gekannt hat. Aber etwas lehrt uns die Bibel auch immer und immer wieder. Und das werden wir auch in dieser Geschichte, je mehr wir sie dann entdecken, merken. Nur weil wir falsche Entscheidungen treffen, heisst das noch lange nicht, dass Gott nicht auf diesen krummen Weg offensichtlich etwas machen kann, das nachher auch seinem Zweck dient. Wie gross die Gnade von Gott bei der Ruth sichtbar wird, sehen wir dann noch. Was können wir aus dem ersten Teil mitnehmen? Wenn du in Not geratest, egal in welcher Form, sei es Gesundheit, Geld, Job, Beziehungen, wende dich an den König von allen Königen. Wende dich an Gott. Selber wursteln, davonlaufen, flüchten ist ein schlechter Ratgeber. Auch wenn es im Moment vielleicht noch recht gut aussieht. Am Anfang hat es nicht so schlecht ausgesehen, als Elimelech mit seiner Familie in Moab war. Sie sind ja aufgenommen worden, sie haben dort 10 Jahre gelebt. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich in notvollen Situationen, Gott ins Leben einzuladen und sich von seinem Geist führen zu lassen. Manchmal ist ein Ortswechsel dran. Manchmal ist eine Veränderung von Gott geführt. Und dann kannst du in vollem Vertrauen mit ihm gehen. Aber manchmal gilt es auch, in der Not zu bleiben. Und plötzlich siehst du, wie Gott dort die Not wendet und Gottes Kraft dich durchträgt. Ich lese die nächsten paar Verse. So verließ also in Begleitung ihrer beiden Schwiegertöchter den Ort, wo sie bis dahin gewohnt hatten. Als sie aber ihres Weges zogen, um ins Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, kehrt jetzt wieder heim, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr segne euch für die Liebe, die ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr vergönne euch beides, ein ruhiges Heim, ein Haus, eines Gatten zu finden. Als Naomi sie hinauf geküsst hatte, begannen beide jene laut zu weinen und sagten zu ihr, nein, wir wollen durch dich zu deinem Volk begleiten. Aber Naomi entgegnete, kehrt um, liebe Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Darf ich etwa noch hoffen, Söhne des Lebens zu geben, dass ich euch Männer werde, die euch Männer werden könnte? Nein, kehrt um, liebe Töchter, geht heim. Ich bin ja zu alt, um nochmals zu heiraten. Und wenn ich auch dächte, noch Aussicht auf eine neue Ehe zu haben, ja, wenn ich nur noch diese Nacht diese Frau eines Mannes oder gar Mutter von Söhnen würde, wolltet ihr deshalb warten, bis sie erwachsen wären? Wollt ihr euch deshalb bis dahin einschließen und unverheiratet bleiben? Nein, liebe Töchter, denn mir ergeht noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn mich so schwer getroffen hat. Da begannen sie von Neuem laut zu weinen. Dann küsste aber Orpa ihre Schwiegermutter und ging weg. Ruth aber hing an ihr. Da sagte Noemi zu ihr: Nachdem nun deine Schwägerin zu ihrem Volk und ihrem Gott zurückgekehrt ist, so kehre auch du um und kehre auch du um und folge deiner Schwägerin. Entschuldigung. Auch Ruth erwiderte: Dringe nicht in mich, um dich zu verlassen und ohne dich umzukehren. Nein, wohin du gehst, da will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich begraben sein. Der Herr macht mit mir, was er will. Nur der Tod soll mich von dir scheiden. Als Noemi nun sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, redete sie nicht weiter auf sie ein. Beide Schwiegertöchter fällen also einen Entscheid. Die Orpa geht eben zurück nach Moab. Das soll ich noch etwas anders machen, Entschuldigung, Elisabeth. So, machen wir es so. Die Ruth und Noemi gehen zurück auf Bethlehem. Ob es jetzt noch heben, ist jetzt die Frage. Genau. Und Orpa geht zurück auf Moab. Dann habe ich irgendwo noch einen Schreiber da. Jetzt muss man noch geschwind die Männer sterben lassen. Genau. Genau. Also, sie geht zurück auf Moab. Wie es ihr gegangen ist, wissen wir nicht. Aber die Ruth fällt eine Entscheidung. Sie hat sich nicht nur ihrer Schwiegermutter zugewendet und einfach gesagt, ja, ich komme mit dir, bist du nicht ganz allein. Nein, sie hat sich dem Gott Israels zugewendet. Sie unterstellt sich ihr ganzes Leben Gott und sagt, zu dem Volk und zu dem Gott will ich gehören. Sie ändert ihre Loyalität. Sie geht nicht einfach mit der Noemi, weil sie weiß, sie hat ihr nichts zu bieten. Sie kann ihr nicht Sicherheit geben. Als kinderlose Witwe ist sie völlig abhängig und hat wirklich nichts anzubieten, wo der Ruth Sicherheit geben kann. Der Weg, den sie wählt, ist ein Weg vom Glauben. Und das sehen wir immer wieder in den biblischen Texten. Wenn wir unser Vertrauen in Gottes Versorgung setzen, dann staune ich auch in meinem Leben und über ganz viele Zeugnisse, wie Gott dann zu seinen Verheißungen steht. Das heisst nicht, dass uns nicht Schwieriges widerfahren kann. Doch auch in aller Not ist Gott um uns. Das Prinzip vom Glauben zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. So gingen denn die beiden weiter, bis sie nach Bethlehem gelangten. Als sie aber dort ankamen, geriet der ganze Ort ihretwegen in Aufregung. Und alle Frauen sagten: Ist das nicht Noemi? Da antwortete sie ihnen: Nennt mich nicht Noemi, nennt mich lieber Mara, denn der Allmächtige hat mich viel Bitteres erleben lassen. Voll bin ich weggegangen, und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noemi? Hat sich doch der Herr selbst gegen mich erklärt und der Allmächtige mich in Leid gestürzt. So kehrte Noemi mit ihr Ruth, ihrer Schwiegertochter, die Moabiterin, aus dem Land der Moabiter heim. Und zwar kamen sie in Bethlehem an beim Beginn der Gerstenernte. Also, Noemi will also umtauft werden. Ah, super, danke. Ah, da, super, danke. Merci vielmals. Genau. Sie schauen jetzt. Ja, genau, super. Noemi kehrt also zurück mit ihrer Schwiegertochter Ruth auf Bethlehem. Die Leute sind ganz aufgeregt, wie ein Lauffeuer. geht die Nachricht von Haus zu Haus, dass Naomi zurückgekommen ist. Sie kommt also quasi an einen vertrauten Ort zurück. Vermutlich war Bethlehem auch nicht so gross, es war wahrscheinlich eher ein Dorf, oder? Wo das so relativ schnell geht, wo so eine Nachricht sich wieder verbreitet. Und offensichtlich war es auch so, dass ganz viele Menschen während dieser Hungersnot auch in Bethlehem geblieben sind. Sind also nicht alle geflohen, wie die Elimelech mit seiner Familie. Aber für die Naomi war die Zeit in Moab natürlich keine gute Zeit. Sie hat ihren Mann und auch ihre beiden Söhne verloren. Sie hat jetzt also nicht mehr Naomi genannt werden, sondern Mara, die Bittere. Und das sagt viel über ihren Gemütszustand aus, wie sie sich gefühlt hat, wie es ihr gegangen ist. Was sie für ein Empfinden hatte über diese Vergangenheit, über diese Erlebnis in diesem Moab. Aber spannend finde ich ihre Begründung im 21. Vers. In der Hoffnung für alle heisst es sogar, als ich von hier fortging, hatte ich alles, was ich mir nur wünschen kann. Wieso ist sie dann fortgegangen? Sie hat alles gehabt, was sie wollte, und doch sind sie weg. Oder eine andere Übersetzung sagt, reich bin ich fortgegangen. Warum hat dann der Elimelech Bethlehem überhaupt verlassen? Wäre ihr Leben anders verlaufen, wenn sie geblieben wäre und nicht nach Moab ausgewandert wäre? Wir wissen es nicht. Was hat dich im Leben geprägt? Kennst du Bitterkeit im Herzen? Wirst du je länger, dass du lebst, zynischer? Oder wachst da vielleicht eine Wut im Bauch über all diese Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist? Oder ist dein Herz erfüllt von Dankbarkeit und Freude und Bitterkeit hat keinen Platz? In der weiteren Geschichte vom Buch Ruth wird der Name Mara nicht mehr verwendet. Also es ist nicht so, dass von jetzt an redet es von der Mara, sondern sie bleibt Naomi. In Gottes Augen hat sich an ihrer Bestimmung gar nichts geändert. Die Worte angenehm, lieblich, freundlich stehen aus seiner Sicht immer noch über dem Leben von der Naomi. Und das werden wir jetzt auch gerade merken, dass das spürbar wird. Dann man hat der Eindruck, kaum ist Ruth und Naomi in Bethlehem, hat sich Gott ihnen gerade wieder zugewendet. Man lesen, es ist gerade Gerstenernte. Man kann sagen, ist das jetzt ein Zufall oder ist das Gottes Führung? Aber es kommt noch besser. Nun besaß Naomi einen Verwandten von Seiten ihres Mannes, einen sehr wohlhabenden Mann aus der Familie Elimelechs namens Boas. Als nun die Moabiterin Ruth zu Naomi sagte, ich will doch aufs Feld gehen und Ähren lesen hinter einem Heer, der mir erlauben wird, erwiderte ihr diese ihr, geh nur, meine Tochter. So ging sie denn hin und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf, und der Zufall wollte es, dass das Grundstück dem Boas gehörte, der aus der Familie Elimelech stammte. Da kam Boas gerade aus Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Darauf fragte Boas den Großknecht bei seinen Schnittern, wem gehört das Mädchen da? Der Großknecht antwortete, es ist das moabitische Mädchen, das mit Naomi aus dem Land der Moabiter heimgekehrt ist. Sie hat uns gebeten, lass mich doch Ähren lesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her. So ist sie denn gekommen und hat ausgehalten vom frühen Morgen an bis jetzt und sich keinen Augenblick Ruhe gegönnt. Da sagte Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter, du brauchst auf keinen Fall auf ein anderes Feld zu gehen, um dort aufzulesen und brauchst doch nicht von hier wegzugehen, sondern schließe dich hier an meine Mägde an. Lass deine Augen immer auf das Feld gerichtet sein, wo sie schneiden und gehe hinter ihnen her. Ich habe auch den Knechten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, so geh doch nur zu den Gefäßen und trink von dem Wasser, das die Knechte geholt haben. Da warf sie sich mit dem Angesicht vor ihm auf die Erde nieder und sagte zu ihm, wie kommt's doch, dass du so freundlich zu mir bist und dich meiner annimmst, da ich doch eine Ausländerin bin? Boas antwortete ihr, oh, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter nach dem Tod deines Mannes getan hast. Vater, Mutter und Heimatland hast du verlassen und bist zu einem Volk gezogen, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voller Lohn möge dir zuteil werden vom Herrn, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Schutz suchen und hergekommen bist. Da antwortete sie, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und deiner Magd mit Herzlichkeit zugesprochen, obgleich ich nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Ich lese noch weiter. Zur Essenszeit sagte dann Boas zu ihr, komm hierher und iss mit von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Als sie nun neben der Schnitter gesetzt hatte, reichte ihr geröstete Körner und sie aß, bis sie satt war und behielt noch einen Teil übrig. Als sie dann aufstand, um wieder zu lesen, gab Boas seinen Knechten den Befehl, sie darf auch zwischen den Garben lesen, hindert sie nicht und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Zieht vielmehr hin und wieder Halme für sie aus den Büscheln heraus und lasst sie liegen. Sie mag sie dann auflesen, ohne dass ihr sie scheltet. So las sie dann auf dem Feld bis zum Abend und als sie dann das aufklopfte, was sie gesammelt hatte, war es beinahe eine Effa Gerste. Sie hob es auf, ging in die Stadt und zeigte ihrer Schwiegermutter, was sie gelesen hatte. Dann holte sie auch noch das hervor, was sie zum Essen übrig behalten hatten und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute so fleißig gelesen? Gesegnet, der dich deiner so freundlich angenommen hat. Nun erzählte sie ihrer Schwiegermutter, auf wessen Feld sie bei der Arbeit gewesen war und sagte, der Mann, auf dessen Feld ich heute bei der Arbeit gewesen bin, heißt Boas. Da erwiderte Naomi ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Güte weder von noch von den Lebenden noch von den schon Toten entzogen hat. Dann fuhr Naomi fort, der Mann, der nahe mit uns verwandt ist, er ist einer von unseren Lösern. Darauf sagte die Moabiterin Ruth, er hat auch zu mir gesagt, halte dich nur zu meinen Leuten, bis sie mit der ganzen Ernte fertig sind. Da antwortete Naomi ihrer Schwiegertochter Ruth, es ist gut, liebe Tochter, wenn du mit seinen Mägden hinausgehst, so kann man dir auf anderen Feldern nichts zuleide tun. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte zu Ende war. Dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter zu Hause. Das war ein bisschen viel, aber so haben wir gerade die ganze Geschichte, was da passiert ist. Genau. Im Kapitel 2 erscheint also der Boas auf dem Plan. Jetzt habe ich da die vorbereiteten Zettel. Genau. Danke vielmals, Elisabeth. Er gehört zu der gleichen Sippe wie der Elimelech. Das heisst, er ist weitläufig mit der Naomi verwandt. In der früheren Zeit hat man Familie gekannt, man hat Sippen gekannt und man hat Völker gekannt oder eben Stämme gekannt. Und er hat zu der Sippe von dieser Familie gehört. Der Boas war sehr wohlhabend und einflussreich. Der Urtext verwendet sogar eine hebräische Bezeichnung, die man für Kriegshelden gebraucht hat. Da Naomi kein Einkommen hatte, hat Ruth einen Weg finden, wie sie sich und Naomi versorgen kann. Und sie hat sich entschieden, gegen Ehre aufzulesen. Das Gesetz von Mose hat nämlich den Witwen und Mittellosen das Recht zugestanden, auf den abgeernteten Feldern die liegen gebliebenen Ehre einzusammeln. Woher hat Ruth das gewusst? Vielleicht hat Naomi davon erzählt. Aber vielleicht hat sich auch Ruth mit dem Gesetz von Mose befasst und sich dafür interessiert, dass sie jetzt wieder zu dem Volk gehören und zu dem Gott besser kennenlernen. Möglicherweise war Ruth ermutigend, wo sie gesehen hat, dass der Gott sich Witwen und Mittellosen zuwendet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in dem Land, wo sie herkommt, weniger der Fall war. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie Gott aus Zufälligem etwas Gutes macht. Das Timing in dieser Geschichte ist so offensichtlich. Es ist gerade die Gerstenernte. Der Boas kommt gerade zufälligerweise aufs Feld. Sie findet gerade zufälligerweise das richtige Feld. Und so erfahrt sie die Gunst von Gott. Sie bittet auch um Erlaubnis. Sie schleicht sich nicht einfach nur an und geht irgendwo ein bisschen stellen. Sie hat gefragt, darf ich bei euch Ehre lassen? Dann kommt eben der Boas aufs Feld und will auch schauen, wie es jetzt geht, wie sie vorwärts kommen mit dem Arbeiten. Und er sieht die Frau, die er nicht kennt. Aber seine Vorarbeiter, die klären ihn auf. Ich staune auch, wie der Wohlstand und das Ansehen, das der Boas hat, sein Verhalten nicht korrumpiert hat. Der Boas lebt wie der Elimelech in Bethlehem. Auch er hat in der Zeit der Richter gelebt. Aber er hat sein Herz vor Gott nicht verschlossen. Er hat sein Herz wieder offen gehalten und hat sich abhängig gehalten von Gott. Ich merke, dass Menschen, die so unterwegs sind, auch wenn sie erfolgreich sind, wenn sie vielleicht Einfluss haben, dass das etwas macht mit ihnen und dass das einen Unterschied macht, wie sie mit den Menschen umgehen. Wenn wir uns nur auf unseren Wohlstand oder auf das, was wir vielleicht besitzen oder auf unseren Einfluss fokussieren, können wir sehr schnell die Schwachen und die Bedürftigen übersehen. Weil sie nützen uns ja nichts, oder? Es ist besser, wenn man unter seinesgleichen bleibt, oder? Aber der Boas war nicht so. Er hat die Ruth gesehen. Er hat genau gewusst, was jetzt sein Auftrag ist. Das ganze Kapitel 2 ist wie so durchdrungen von dieser Gunst von Gott über der Ruth und ihrem Handeln. Und der Boas lässt sich einbinden in den Plan von Gott. Und die Schwiegermutter staunt nicht schlecht, wo die Ruth heimkommt. Ich habe nicht gelesen, dass sie eine Effa voll Gerste heimgebracht hat. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was eine Effa ist. Nicht so eine Masseinheit, die man jetzt Alltag braucht, oder? Aber ich habe euch so eine Masseinheit mitgebracht, die wir kennen, nämlich eine Spritzkanne. Und je nachdem, was man findet, über was eine Effa ist, steht, das ist zwischen 20 und 40 Liter. Also 2 bis 4 so Gießkannen voll Korn hat sie heimgebracht. Und ich denke, das ist nicht das, was man wahrscheinlich üblicherweise heimgebracht hat, wenn man da die Reste zusammengenommen hat. Die Großmutter oder die Schwiegermutter hat nur staunen können. Ich lese euch jetzt nicht das ganze Buch Ruth vor, müsst ihr keine Angst haben. Im Kapitel 3 und 4 geht es dann darum, dass Noemi alles in ihrer Macht Stehende macht, dass Ruth wieder heiraten kann in Bethlehem. Sie schickt dann die Ruth in der Nacht, wo der Boas in der Scheuer ist, wo sie das Korn verarbeitet. Und sie legt sich zu seinen Füßen. Das war dort mal üblich so. Und als er nach Mitternacht verwacht, bemerkt der Boas die Ruth und sie erklärt ihm, dass er ihr Erlöser ist. Wir haben das vorher schon gehört. Noemi hat ihr das gesagt. Das ist der, der dich wieder kann zurückbringen, die dir wieder eine Stellung geben kann, die dir einen Mann geben kann. Und Löser ist der nächststehende männliche Verwandte, der in Not geratene Sippenangehörige beistehen kann. Man kann das wirklich als ein Auslösen verstehen. Da geht es einerseits um Besitztümer, um pfändete oder verkaufte Grundbesitz, finden wir im 3. Mose. Aber es geht auch ums Freikaufen von Schuldsklaverei. Und die Ruth wäre dann wie in einer Sklaverei-Situation gewesen, wenn sie nicht für sich selber hätte sorgen können. Sie wäre abhängig gewesen. Und der Boas war mit der Noemi verwandt gewesen und darum wäre er der gewesen, der die Ruth hätte können heiraten. Und er hat das natürlich auch wählen. Das haben wir ja schon jetzt auch schon aus dieser Geschichte gespürt, dass er ihr sehr wohlgesinnt war. Aber es hat das Handicap noch gegeben. Es hat nämlich noch einen sogenannten anonymen Löser gegeben. Die Hebräischen nennen den so und so. Und der war näher verwandt mit der Naomi. Und der Boas hat das gewusst. Und er hat das der Ruth erklärt und hat gesagt, ich muss das zuerst klären. Eigentlich hat vor mir noch jemand anderes, ist wie Erbrecht. Wir kennen das im Erbrecht, kennen wir das, oder? Wer kommt zuerst dran, oder? Und der Löser wird zuerst dran kommen. Und auch dort hat Gott wieder einfach eindrücklich geführt. Er hat dann das geklärt. Wir merken auch, das ist eine fremde Kultur für uns. Wir kennen es im Erbrecht in Bezug auf Menschen, in Bezug auf Güter, aber wir kennen es nicht in Bezug auf Menschen. Also wir dürfen nicht noch Frauen mitvererben, oder? Das machen wir in der Regel nicht. Das wählen wir frei selber, oder? Also ich bin auch froh, ist das so bei uns. Aber das ist ja in der damaligen Kultur, ist das so gewesen, genau. Es war eigentlich eine Erbschaftsangelegenheit, die aber eben auch Menschen mit einbezogen hat. Der nähere Löser verzichtet dann aber auf das Erb. Also zuerst wäre er schon noch interessiert gewesen, wo es nur um das Land gegangen wäre. Da wäre er nämlich noch dabei gewesen. Aber wo es dann auch noch um die Ruth gegangen ist und eben um das, was aus dem raus kann entstehen, nämlich, dass die ein Kind überkommt, wo dann sein eigenes Erb könnte schmälern könnte, da hat er dann gefunden, nein, da verzichtet er lieber, das ist für ihn nicht ein gutes Geschäft. Und darum hat er dann am Boas den Vorrang gelassen. Und dann hat der Boas die Möglichkeit, Ruth zu heiraten. Ausleger sehen in dem Verwandten, in dem Löser oder in dem näheren Löser, genau, aus Gesetz von Mose, wo Menschen eben nicht zu erlösen vermag. Es braucht einen Erlöser wie Jesus Christus, der dann wirklich ewiges Leben schenkt. Und für das steht eigentlich auch der Boas. Der Boas heiratet die Ruth und sie kommen einen Sohn über, den Obed. Der heisst Diener Knecht. Auch wieder mega spannend, die Namen, die hier bekommen haben. Könnte man auch eine ganze Predigt darüber machen, wieso heisst jetzt der Obed Knecht und Diener? Vor allem, wenn er nachher in der Erbfolge beim König David und schlussendlich bei Jesus ist, wo auch Gott zum Knecht gemacht hat für uns. Ich lese euch dazu noch aus dem letzten Kapitel die letzten paar Verse, wo eben die Familiengeschichte dann noch so wie abgeschlossen wird. So heiratete den Boas die Ruth und sie wurde seine Frau. Und als er zu ihr eingegangen war, verlieh der Herr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der er dir heute an einen Löser nicht hat fehlen lassen. Möge sein Name in Israel gefeiert werden und möge er ein Trost für dein Herz sein und dein Versorger im Alter. Denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, ist seine Mutter, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Da nahm Naomi das Kind, legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. Die Nachbarinnen aber legten ihm einen Namen bei, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren und sie nannten ihn Obed. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Dies ist der Stammbaum des Peres. Peres war der Vater Hesron. Hesron war der Vater Rams. Ram war der Vater Abimandats. Abimandat der Vater Nahasons. Nahasons der Vater Salmons. Salmons der Vater Boas. Und Boas der Vater Obed. Und Obed war Isais Vater und Isai der Vater Davids. Also ganz nochmal ein Stammbaum. Er ist zwar nicht... Das ist so eine gekürzte Version, trotzdem, man merkt, das ist über Generationen, über 400 Jahre weitergegangen. Zum Schluss möchte ich euch einfach nochmal die paar Punkte, die wir so während dem Vorbereiten über den Weg gekommen sind, die mit uns zu tun haben, wie nochmal in Erinnerung rufen. Welchen Weg wählst du, wenn es schwierig wird? Flucht, dranbleiben, mit Gott bewegen. Wer oder was versorgt dich, dein eigenes Vermögen oder Gottes Fürsorge? Was bedeutet in deinem Alltag, dass Jesus dein König ist? Wie zeigt sich das? Wie gibst du Acht auf dein Herz, dass es nicht bitter, zynisch, wütend oder unzufrieden wird? Schau auch auf Zufall in deinem Leben und schau, ob das nicht Führungen von Gott sind. Und setz auf den Erlöser, die uns ein ewiges Leben ermöglichen. Ich habe hier ein paar Fragen nochmal aufgeschrieben und ihr könnt jetzt einfach einen Moment von der Stille haben, wo ihr mit Gott wie ihr könnt bewegen oder auch Sachen, die euch vielleicht sonst angesprochen haben während der Predigt. Und nutzt doch die Zeit, wirklich mit ihm im Gespräch zu sein und das zu bewegen.
Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. In dir stehe ich auf festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne.
Ich will dir Danke sagen für dein Wort. Ich will dir Danke sagen für die Geschichte von der Ruth, die uns zeigt, was es sich lohnt, sich das ganze Vertrauen auf dich zu setzen. Und ich will dich loben und preisen, dass du auch in unserem Leben immer uns wieder erleben lässt, wie du durch Zufall unser Leben lenkst und führst, wie du bei uns bist, wie du unser Versorger bist und wie du uns das gibst, was wir nötig haben.